Jetzt lese ich die Epistel aus dem 1. Thessalonicher Brief 5, Verse 14 bis 24, das, was auch auf dem Zettel liegt zum Mitlesen. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Seid alle Zeit fröhlich. Also man könnte auch sagen, freut euch alle Zeit. Das hat dann nicht so dieses Smiley-Image. Dankbar in allen Dingen. Wie soll das gehen? Also gerade in der Zeit jetzt, die wir erleben. Bei mir ist es so, dass ich im Kleinen, in meinem direkten Umfeld so viele Menschen habe, wo es mittlere und große Katastrophen gibt, dass es einfach ja nur erschreckend ist. Und auch im Großen sieht es ja nicht anders aus. Also ich meine nicht nur, dass die Corona-Krise irgendwie kein Ende nimmt, auch wenn sich schon eine ganze Menge getan hat. Die Meldungen von den Tropenstürmen, von den Bränden, Erdbeben, Überschwemmungen, ganz zu schweigen von den politischen Erdbeben wie in Afghanistan zum Beispiel. Ja, und dann eben, wenn man sich vorstellt, was das eben für die einzelnen Leute vor Ort dann auch alles heißt, auch wenn sie schon längst wieder aus den Nachrichten raus sind, immer noch heißt. Ja, Grund ohne Unterlass zu beten, hätte man wahrlich genug. Aber bringt das was? Verändert das was? Ich lese den Text dieser Aufforderung, man kann ja nicht nur sagen ermahnen, sondern man kann es auch mit wir ermutigen euch übersetzen und frage mich, wie ging es eigentlich den Christen in Thessaloniki damals mit diesen Worten von Paulus? Denn auch damals war die Situation ja keine heile Welt. Es gab keine Nachrichten, gut, also sprich über Fernsehen, Radio und Internet kam nicht so viel zusammen bei den Leuten an Informationen, wie wir es heute haben. Aber die Katastrophen und das Leid gab es nicht weniger. Es gab eher weniger medizinische Versorgung und Möglichkeiten zu helfen und vielmehr den verschiedensten Krankheiten und all solchen Dingen ausgeliefert zu sein. Und das politische Chaos war damals eigentlich auch da. War ja Weltreich, römisches Reich. Bis 41 hatte Caligula geherrscht und ab 54 nach Christus herrschte Nero. Beides bis heute bekannte Psychopathen. Zur Zeit 50, als dieser Brief, der erste Thessalonicher Brief von Paulus an die Christen in Thessaloniki geschrieben wurde, war Claudius gerade an der Macht. Der war nicht ganz so durchgeknallt, eher introvertiert. Seine Fähigkeit zweifelte man so ein bisschen an. Aber auch er hatte wohl Freude daran, Folter und Hinrichtungen beizuwohnen. Und er war es, der Britannien eroberte. Und man kann sich vorstellen, was das alles auch wiederum hieß. Paulus hatte den Thessalonichern den Glauben nahegebracht, dort in der Gemeinde. Und es war nicht nur Glaube, es war auch Hoffnung gewachsen. Und die Liebe wurde durchaus, das schreibt er in seinem Brief, also wer sich den ersten Thessalonicher Brief mal durchlesen will, es lohnt sich, da erfährt man viel Persönliches vom Leben dieser Gemeinde. Da wurde die Liebe durchaus vorbildlich gelebt. Und doch gab es offensichtlich auch in dieser Gemeinde Grund zu ermahnen und zu ermutigen. Das sehen wir in den ersten Versen 14 und 15 unseres Briefes, was wir abgedruckt haben, unseres Predigttextes. Da gab es Leute, die zurechtgewiesen werden mussten. Also Gründe dafür. Es gab Schwache und Kleinmütige, die getröstet und ermutigt werden mussten, die das nötig hatten. Und es gab Situationen, die dazu geführt hatten. Und es gab Situationen, die dazu bringen wollten, Böses mit Bösem zu vergelten. Außerdem wuchs die Verunsicherung. Paulus hatte fest damit gerechnet, dass Christus bald wiederkommen würde. Dass also Jesus nicht nur in den Himmel gefahren ist vor rund 20 Jahren, sondern dass er bald wiederkommen würde in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit und dass dann die Welt mit all der Ungerechtigkeit, dem Leid und mit all dem, was da ist, überwunden sein würde. Und das hofften die thessalonikischen Christen mit ihm zusammen. Und jetzt starben aber die ersten an Krankheiten, am Alter. Und die Frage war ja, was ist denn jetzt mit denen? Sind die dann dabei, wenn Christus wiederkommt? Oder gilt das nur für die, die leben? Oder wie ist das? Und wie gesagt, auch die politische Lage war nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern sehr verunsichernd. Es gab auch die ersten Verfolgungen, die immer mehr und mehr dann um sich griffen. Danach unter Nero auf jeden Fall. Und Paulus tröstet die Thessalonicher zunächst einmal mit Blick auf die bereits Verstorbenen. Und er sagt, wenn Christus wiederkommt, werden sie, die Verstorbenen, auch auferstehen. Und sie werden in Gottes Ewigkeit dabei sein, keine Frage. Aber wann dieser Tag kommen wird, und da nimmt er ein Zitat, da nimmt er ein Wort Jesu auf, sagt er, das wissen wir nicht. Der Tag kommt, wie dieser jüngste Tag kommt, wie ein Dieb in der Nacht, und das weiß man nicht, wann das ist. Wichtig ist es aber bis dahin, als Kinder Gottes in dieser Welt zu leben, Licht in der Dunkelheit, in dieser ja eben oft wenig lichten, oft finsteren Welt. Und dann kommen diese Worte der Ermutigung jetzt in Kapitel 5. Als ob das alles auch darin mündet, was er vorher gesagt hat, weil es einfach nicht einfach ist. Schauen Sie nochmal rein. Einen klitzekleinen Moment. Mal einen Blick nochmal auf diesen Text.
Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun.
Ich habe überlegt, wie kann man das zusammenfassen? Vielleicht so, konzentriert euch in all dem, was ihr erlebt, also auch in dem Negativen, ganz auf Gott, ganz auf Christus. Lebt in seinem Geist als Kinder Gottes in dieser Welt, wie sie ist. Euer Glaube, eure Liebe, eure Hoffnung ist nicht umsonst. Und dann ist für mich die Frage, deswegen war dieser Text für mich wirklich auch Herausforderung, gerade bei dem, was wir derzeit erleben, wo ich auch weiß, welche Fragen Menschen gerade um mich herum bewegen, war die Frage, ist das wirklich ein hilfreicher, ist das ein realistischer Weg oder ist das nicht irgendwie doch billige Vertröstung oder so in der Art? Und ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich bei Jesus? Also hat Paulus das jetzt nur als Verlegenheitsantwort gegeben oder hat er das wirklich auch von Jesus, was er gesagt hatte und wie Jesus die Sache gesehen hat? Die Welt, in die Jesus damals hineingekommen war, wir kennen das von Weihnachten, das wird in einem Bild beschrieben, er kam als Licht in die Dunkelheit. Und Dunkelheit ist eine Beschreibung der Realität, in die Jesus von Gott hineinkam. Und in diese Situation sagt Jesus am Anfang seines Wirkens, jetzt, ich nehme mal eine andere Übersetzung, jetzt ist die Königsherrschaft Gottes nahe herbeigekommen. Ihr braucht euch nur umzudrehen, dann seht ihr sie. Sie liegt 180 Grad zu eurer bisherigen Blick- und Lebensrichtung. Aber das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, Jesus sagt dann auch an anderer Stelle, ich gehe zum Vater. Ich gehe durch Leiden, durch Sterben und Auferstehen zurück zum Vater. Und ja, ich werde vom Himmel her in meiner ganzen Herrlichkeit und Macht wiederkommen. Und ich werde gerechtes Gericht halten. Und ich werde ja vollenden, was ich jetzt und hier begonnen habe. Und dann wird alles Unrecht. Dann wird aller Hass und alle Gleichgültigkeit und überwunden sein. Und dann wird alles Unrecht und alle Ungerechtigkeit gerichtet werden. Und auch Krankheit, Leid und Tod werden überwunden sein. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und ihr werdet als Kinder Gottes bei Gott leben und ihm sehen, ewig ohne Ende. Aber Jesus macht auch immer wieder deutlich, was im 1. Thessalonicher Brief hier anklingt von Paulus. Wartet nicht einfach nur auf diesen jüngsten Tag. Setzt euch nicht hin und wartet, bis es soweit ist. Legt nicht die Hände in den Schoß. Das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Es ist mitten unter euch. Bei Jesus. Und mit Jesus. Und für Jesus ist dieses Reich Gottes längst da und hat begonnen. Mitten in dieser Welt. Das heißt also, unter der Oberfläche der Gegenwart ist die Zukunft Gottes schon am Werk. Nicht nur vorhanden, sondern am Werk. Und wenn Wiederkunft und Vollendung und Gericht und all das noch aussteht, erfahrbar, und jetzt wird's interessant und entscheidend, also wer ein bisschen weggeschlummert ist, bitte wieder aufwachen, erfahrbar wird das nur für den, der seine Augen und sein Herz wirklich auf Gott, auf Christus lenkt und ein Auge für dieses Reich hat, es sucht, trachtet zuerst, sucht das Reich Gottes vor allem anderen, sagt Jesus in der Bergpredigt und schaut nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Und das versucht Jesus dann in seinen Gleichnissen immer wieder, ja, auch zu zeigen. Und ich möchte heute Mut machen, die Gleichnisse Jesu mal zu lesen. Matthäus 13 stehen ganz viele davon drin. Übrigens auch das, was wir aus Markus 3 gerade gehört haben, steht in Matthäus 13. Eben dieses Gott als Sämann, der durch Jesus, ja, sein Wort, das, was er schenkt, reichlich, verschwenderisch geradezu in die Welt gibt. Und bei manchen stößt das auf Offenheit, ja, auf eine Sehnsucht und sie nehmen es auf und es geht auf und bringt Frucht, aber viele, viele andere sind einfach dicht und zu dafür. Und wieder andere, ja, die nehmen das erstmal auf, weil das interessant ist und auch gut klingt, aber sobald es nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen und irgendwie ein bisschen schwierig wird, dann ja, ist der Glaube auch wieder uninteressant in der Oberflächlichkeit und alles andere ist wichtig. Und andere, die wollen alles Mögliche. Ja, auch ein bisschen Gott, wenn es hilft und gut tut. Aber bitte, ja, alles das und das und das auch. Das heißt, all das, was da ist, ist dann viel wichtiger. Gott ist so eine Nebensache neben all den anderen Sachen. Und es überwuchert regelrecht, wie Dorngestrüpp, Gott und das, was er sagt und was er will. Das Kuriose ist, so verschwenderisch sich das anhört und auch ist, was Gott da tut. Nur ein Viertel wächst, geht auf und bringt Frucht. Es kommt dabei ganz viel heraus. Viel mehr, als vorher vorhanden war. Und so macht es Gott in dieser Welt, sagt Jesus. Mit mir, mit seinem Wort, mit dem Reich Gottes. Und Jesus macht ganz klar, jetzt wieder habe ich mir unterstrichen, ja, die Enttäuschung gehört dazu. Das ist Teil dieser ganzen Reich Gottes Aktion. Das ist mit drin. Aber die Königsherrschaft Gottes blüht auf und übertrifft am Ende mit diesen 25% die vergeblichen 75%. Und auch andere Gleichnisse gehen in diese Richtung. Aus dem kleinen Senfkorn wird eine große Staude, in der Vögel nisten können. 125 Milligramm Sauerteig können 40 Liter Teig durchsäuern. Der Wachstumsprozess, die Durchdringung der Welt, hat mit Jesus begonnen, mitten unter uns. Und dann erzählt Jesus aber auch ein Gleichnis, Matthäus 13, 44 bis 46, dass er sagt, die Königsherrschaft Gottes ist verborgen wie ein Schatz im Acker. Aber auffindbar. Und das ist wichtig. Die Königsherrschaft Gottes ist da in unserem Alltag. Ist da in dem Alltag mit seinen Mühen, in unserem Leben, mit seinem Leiden. Ja, in dieser Welt auch mit all dem, was da so schrecklich ist. Und wer das für sich entdeckt, der geht hin. Und er setzt alles auf diesen Schatz, alles. In dem Gleichnis geht der Mann hin und verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, den er nur geliehen und gepachtet hat. Und dann gehört nämlich auch der Schatz, der da drin ist, ihm. Und man könnte denken, boah, der bringt ja Opfer, ey. Nein, das ist eine logische Konsequenz. Denn dann ist endlich dieser Lebensacker nicht mehr nur geliehen, gepachtet, sondern sein eigenes. Und mittendrin ist dieser Schatz, der sein Leben, sein Lebensacker, die Welt, in der er lebt, erst richtig wertvoll macht, unendlichen Wert gibt. In Matthäus 13 erzählt Jesus dann gleichzeitig auch das Gleichnis vom Fischernetz und vom Unkraut im Weizenfeld. Sie kennen das, wenn man angelt. Wer hat schon mal geangelt? Ja, ich auch nicht. Aber ich habe das schon mal gesehen, wie man, wenn man gerade mit dem Netz auch angelt, eine ganze Menge Mist mit rausholt. Oder da geht ein Mann und da kommt der böse Feind, ja, und nachts heimlich sät der Unkraut dazwischen und das Ganze geht auf. Man kann das kaum voneinander unterscheiden, den aufgehenden Weizen, das Unkraut. Und Jesus sagt, ja, lass das so. Bis zum jüngsten Tag, bis zur Wiederkunft. Und Gott wird beides voneinander trennen, überlass das ihm. Also, ja, es wird für Gerechtigkeit gesorgt am jüngsten Tag. Und Jesus wird das vollenden, was er mit seinem Kommen von Weihnachten bis Himmelfahrt begonnen hat. Dann wird kein Leid und kein Geschrei, keine Ungerechtigkeit, kein Krieg mehr sein. Auch der Tod wird nicht mehr sein. All die Tränen werden abgewischt sein. Aber diese Einteilung. Damals bei Jesus war das so und da war es gut. Und heute ist es so und das ist schlecht. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist wieder alles gut. Diese Einteilung stimmt bei Jesus so nicht. Noch einmal, aber ein bisschen deutlicher. Das Reich Gottes beginnt zu allen Zeiten da, wo Menschen mit Jesus beginnen. Wo sie alles auf das setzen, was von Gott durch Jesus in diese Welt hineinkommt und ihr Herz und ihr Leben, ihr Denken, ihr Reden, ihr Tun ganz konkret darauf ausrichten und das Leben, was er gebracht hat. Wer einfach nur wartet, bis der jüngste Tag kommt, wie das Glöckchen beim Weihnachtsmann, der wird in seiner Ungeduld oder auch in seiner Enttäuschung über das, was nicht passiert, verpassen, was möglich ist mit Gott schon heute in dieser Welt, hier und jetzt. Jesus sagt, das Reich Gottes wächst mitten in der Widersprüchlichkeit dieser Welt, wo ihr das erkennt und alles darauf setzt und es lebt. Und deswegen geht es darum, jetzt nochmal in den Text, dann bin ich auch auf meiner letzten Seite hier. Das geht darum, dass wir den Geist der Liebe Gottes nicht dämpfen. nicht löschen. Der soll brennen, Pfingsten, ja? Mitten in dieser Welt mit all den Dunkelheiten und Verunsicherungen. Es geht darum, dass wir alles prüfen. Das heißt, alles wahrnehmen, realistisch wahrnehmen, wie es ist. Aber das Gute behalten und leben. Und das Böse in jeder Gestalt meiden. Und nicht Böses mit Bösem vergelten. Und das können wir nur, wenn wir diesen Schatz haben. In unserem Herzen. Ganz tief drin. In all dem anderen. Und mit Jesus leben. Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger sind. Im Vertrauen, dass Gott da ist und wirkt. In all dem. Und deswegen will. Und deswegen kann ich auch gar nicht anders als durch meinen Tag, durch mein Leben gehen und eigentlich nicht nur dreimal am Tag beten, sondern alles, was ich erlebe in der Stille oder in Gedanken oder laut mit Gott auch durchsprechen, mit ihm, mit offenen Augen durch mein Leben gehen und im Gespräch mit ihm durch mein Leben gehen. Und wo ich weiß, er ist da, da sehe ich nicht nur das Negative, sondern da werde ich auch immer wieder entdecken, wo es den Grund zum Dank gibt in alledem. Und wo ich mich freuen kann, dass er da ist. Und dass das alles auch vollendet werden wird. Dass ich mit meinem Leben jetzt hier und jetzt Teil des Reiches Gottes bin und das Ganze mit Ewigkeitswert. Und dass ich etwas einzubringen habe als Kind Gottes in diese Welt. Die Königherrschaft Gottes ist jetzt da. Lasst es uns leben. In all dem, was uns schwerfällt. Und Gott mit unserem Leben loben. Und dann kann es sein, ja, dass wir unsere Hände eben nicht in den Schoß legen, sondern kräftig aktiv sind. Aber manchmal kann es auch sein, dass wir ganz bewusst die Dinge aus der Hand geben müssen, weil wir sie nicht lösen können. Er, der Gott des Friedens, der heilige euch durch und durch. Also lasst euch spüren, wie sehr ihr zu ihm gehört und auch so leben. Er heilige euch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird's auch tun. Amen.